Das Thema ein bisschen vorstellen. Ich werde die ganze Woche bei euch sein. Wir haben ungefähr 300 Stunden oder sowas. Der Plan ist ziemlich voll. Nein, ich glaube 16 Stunden sind es genau. Und das Thema ist, die Wahrheit ins Leben umsetzen. Und das Thema, das wollen Sie, dass ich oft in Bibelschulen, Seminaren unterrichte. Aus einem guten Grund, weil man kann viel über Gott, die Bibel lesen. Aber wie funktioniert es im Alltag? Also man könnte das Thema auch so formulieren, wie lebe ich als Christ im Alltag? Wie geht es eigentlich? Und darum wird es gehen. Wir werden auch Fragestunden machen, vielleicht mal einen Abend oder zwei. Werden wir sehen, wie viele Fragen ihr habt. Zu mir selbst nur. Ich bin, wie gesagt, Hans-Peter ist mein Name. Und bin schon 18 Jahre in Dauernhof. Das ist ein Fackelträgerzentrum, so wie die Klostermühle. Wir sind mitten in den Bergen drinnen. Wir haben zurzeit auch eine Bibelschule, allerdings ist die englischsprachig, ist international, haben 71 Bibelschüler und die sind 3 Monate da. Und im Winter haben wir dann Skifreizeiten, Snowboardfreizeiten und im Sommer sind die Bergfreizeiten. Da sind wir viel oben unterwegs. Beruflich, früher war ich Automechaniker, aber nur 4 Jahre. Und dann war ich 9 Jahre hauptberuflich Bergführer und Skilehrer. Das war so die längste Zeit. Ja, und jetzt 18 Jahre Dauernhof schon. Bin 45 schon. Ich habe eine ganz eine liebe Frau, Hannelore. Wir sind schon über 20 Jahre verheiratet. Habe schon 3 Kinder. Die sind auch schon 16, 15 und 11. Zeit vergeht schnell. Ja, und jetzt die Woche bin ich bei euch. War jetzt am Wochenende in der Pfalz, gestern noch in Koblenz bei der Stadtmission, hatten eine Evangelisation. Und ein bisschen ein Problem habe ich mit meiner Stimme, das hört es vielleicht schon. Darum brauche ich immer was zum Trinken auch. Und ich werde auch nicht allzu laut reden. Darum meine Frage, kann mich jeder so verstehen? Geht das auch ganz hinten? Ja? Okay. Ich glaube, die Lautsprecher funktionieren, oder? Ja, sehr gut, danke. Bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz einfach Gott danken für die Möglichkeit dieses Morgens auch und ihm diese Zeiten hinlegen. Das mache ich nicht aus Tradition, sondern es ist mir bewusst, es muss eigentlich Gott reden. Alle Wahrheit, die wir entdecken, kommt letztlich durch Offenbarung, nicht durch eigene Anstrengung. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist, der uns wirklich lehrt. Und das ist mein Gebet auch für diese Woche. Lieber Vater, hab Dank jetzt für die Zeit, die du uns schenkst, wo wir gemeinsam auf dich schauen dürfen. Und danke, dass du uns die Bibel gegeben hast, um dich besser kennenzulernen, um zu verstehen, wer du bist, wer dein Charakter ist und wie wir mit dir leben können. Und so danke ich, Herr, für die Möglichkeit, jetzt hier die paar Stunden gemeinsam zu haben, um von dir zu lernen. Amen. Ich möchte heute Morgen ein bisschen ein Fundament legen. Und zwar in der ersten Stunde: Wie wird ein Mensch eigentlich Christ? Wie wird man Christ? Wie kann man überhaupt einmal anfangen, als Christ zu leben? Das ist wie im Eheleben. Wenn du einen Ehemann, Ehefrau fragst, ja, wie habt ihr eure Ehe begonnen? Ja, wenn sie sagen, durch die Hochzeit in der Regel. Irgendwo muss es begonnen haben. Und das möchte ich die erste Stunde machen. Und die zweite Stunde dann, das wird darauf immer aufbauen. Und im Laufe der Woche wird es dann immer praktischer und fassbarer. Aber es ist wichtig, das Fundament zu legen, sonst wissen wir nicht, worauf wir bauen. Damit ein Mensch überhaupt leben kann, das wissen wir alle, braucht er Leben. Das ist ja nichts Neues, da sind wir uns einig. Es gibt verschiedene Stufen von Leben. Im Prinzip unterscheiden wir zwischen dem Pflanzenleben Und dann gibt es das Tierleben und dann gibt es das Menschenleben. Verschiedene Menschen machen verschiedene Unterschiede zwischen diesen dreien. Aber, um es einfach zu halten, eine Blume zum Beispiel besitzt Leben. Immer hier sehe ich gerade keine lebendige, ist alles ziemlich tot hier. Aber gibt es keine lebendige Blume hier, ne? Schaut nicht so aus. Aber wir wissen, eine Blume lebt, gell? Einige machen sogar ihre Blüten in der Früh auf und abends wieder zu, wenn es dunkler wird. Aber es ist übrigens auch ein großer Unterschied zwischen einer toten Blume, so wie das hier, oder einem Laub, und einer lebendigen Blume. Es ist ein großer Unterschied. Aber selbst wenn du einer lebendigen Blume einen Ball zuwirfst, wird sie dir den Ball nicht zurückwerfen, obwohl sie lebt. Weil was Ballspielen anbelangt, ist diese Blume tot, obwohl sie lebt. Wir haben am Dauernhof einen Hund, das ist ein Border Collie, die Celine heißt sie. Und die Celine, die gehört einem unserer Mitarbeiter, wenn du der den Ball zuwirfst, die holt den ganzen Tag auch tausendmal, bis sie tot umfällt. Das ist ihr Hobby, dafür lebt sie. Die Celine ist für das Ballspielen unheimlich lebendig, ist ein lebendiger Hund. Ist auch ein Riesenunterschied übrigens zwischen einem toten Hund, habe ich auch schon einige gesehen, und einem lebendigen Hund. Aber die Celine, obwohl sie sehr lebendig ist und lebt, wenn ich ihr mal so erzähle von der Barmherzigkeit Gottes und der Größe des Universums, da schaut sie mich nur blöd an. Das ist ja ziemlich egal. Weil was die Barmherzigkeit Gottes anbelangt, ist die Celine, obwohl sie lebt, tot. Der Mensch war ursprünglich lebendig und voll empfänglich für die Gegenwart Gottes. Wir lesen in der Bibel am Anfang, Adam und Eva, Adam heißt Mensch, die hatten eine vertraute Beziehung zueinander. Sie besprachen Dinge miteinander, sie erfreuten sich, haben Kaffee trinken miteinander, gingen miteinander spazieren. Aber der Mensch war ein Rebell und an einem Punkt hat der Mensch sich von Gott abgewandt, er hat sich von Gott abgenabelt. Er wollte selbst Gott sein. Und in dem Moment ist etwas zerbrochen, nämlich das Leben aus Gott ist zerbrochen. Diese Gemeinschaft, die Bibel nennt das, der Mensch war von dem Augenblick an geistlich tot. Das heißt, das, was Gott anbelangt, hat er sich abgenabelt, hat er die Antenne verloren. Und das ist bis heute so geblieben. Der natürliche Mensch fragt nicht nach Gott. Das ist nicht von Natur aus. Gott hat gesagt am Anfang, er hat ja viele Bäume in den Garten gestellt, wahrscheinlich Millionen. Und übrigens, wisst ihr, was das erste Gebot war? Oder eins der ersten? Gott hat zu Adam gesagt, ihr seid frei, von allen Bäumen des Gartens zu essen. Das erste Gebot war das Gebot der Freiheit. Der Mensch war immer dazu geschaffen, frei zu sein. Aber hat Gott gesagt, von den Millionen Bäumen kannst du essen, aber da ist ein Baum, von dem sollst du nicht essen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dann hat Gott gesagt, wenn du davon isst, wirst du des Todes sterben. Aber interessanterweise, am nächsten Tag lagen keine Leichen unter dem Baum. Die sind nicht gestorben. Aber wisst ihr, was gestorben ist? Das, was den Menschen zum Menschen macht, die lebendige Beziehung zu Gott, die ist damals gestorben. Wenn man das verstanden hat, dann versteht man, warum Jesus Christus auf diese Erde kam. Nämlich, um diese Verbindung wiederherzustellen. Ich möchte darüber etwas reden, worüber es viel Verwirrung gibt. Und zwar, was uns von Gott getrennt hat, das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist ein Wort, mit denen können die wenigsten Menschen was anfangen heute, auch viele Christen nicht. Wir kennen das Wort zwar, Aber jeder füllt es mit anderen Inhalt. Da gibt es große Sünder, kleine Sünder, Verkehrssünder, dann gibt es eine Todsünde, was weiß immer. Was ist Sünde? Da gibt es viel Verwirrung. Da gibt es so eine Geschichte, wo ein Mann stand mitten in der Stadt mit einem grellen T-Shirt und auf dem T-Shirt stand oben MBIF. Und ganz groß, MBIF. Und kam ein Mann und hat gefragt, was heißt MBIF? Hat er gesagt, das heißt, Mensch, bin ich verwirrt. Hat er gesagt, aber verwirrt schreibt man mit V. Hat er gesagt, jetzt kannst du mal sehen, wie verwirrt ich schon bin. Und wisst ihr, genauso geht es mit Sünde. Wenn es zur Sünde kommt, da gibt es unheimlich viel Verwirrung und Missverständnisse. Ich möchte euch erklären, was Sünde ist. Und zwar, ein Zugang, der mir geholfen hat, war, wenn du das Leben des Herrn Jesus studierst und dann dein eigenes Leben betrachtest, dann verstehst du, was Sünde ist. Nämlich, das Leben Jesu war absolut perfekt. Er hat keine Fehler gemacht, er hat keine Sünde begangen. Und er war immer gut. Und das Zweite, was ich feststelle, wenn ich das Leben Jesu studiere, er lebte in einer engen Gemeinschaft mit seinem Vater jede Minute seines Lebens. Bevor Jesus ans Kreuz genagelt wurde, wurde er von den zwei höchsten Gerichten seiner Zeit befragt. Er wurde von beiden Gerichten als unschuldig befunden und dann wurde er verurteilt. Jesus stand vor dem höchsten religiösen Gericht, dem Sanhedrin. Und Jesus stand vor dem höchsten weltlichen Gericht, dem römischen, unter Pontius Pilatus. In einer Sache waren sich beide Gerichte einig, kannst nachlesen. Beide haben festgestellt, dieser Mensch ist ohne Sünde. Und auf die Frage, Jesu, wer von euch kann mich einer einzigen Sünde überführen, konnte niemand antworten, kein einziger. Ob Feind oder Freund, ob sie ihn liebten oder hassten, an einem Punkt waren sie sich einig, dieser Mensch hat keine Sünde begangen. Und Jesus hat immer und überall den Willen seines Vaters getan. Das lesen wir dutzende Mal in den Evangelien. Wenn ich im Kontrast mein Leben jetzt hernehme, wenn ich mein Leben mit dem vom Leben Jesus vergleiche, muss ich feststellen, mein eigenes Leben ist sehr unperfekt. Ich mache viele Fehler und das, was ich tue, ist sehr oft nicht gut, sondern negativ oder sogar böse. Es tut so, wie ich rede, tut dem Nächsten nicht immer wohl. Und das Zweite, was ich in meinem Leben feststelle, ich tue nicht immer den Willen Gottes. Ich lebe nicht ständig abhängig von ihm, so wie Jesus. Ein Wort, das Jesus uns gesagt hat, in Matthäus Kapitel 7, Vers 12, hat Jesus gesagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt ihr auch ihnen tun. Wenn man dieses Wort ernst nimmt, dann stellst du sehr schnell fest, dass es nicht gut um dich und mich bestellt ist und dann verstehen wir, was Sünde ist. Ich will euch das so erklären. Ich will, dass jeder Mensch freundlich zu mir ist. Aber ich bin sehr oft nicht freundlich zu anderen. Ich will, dass andere Menschen mein Anliegen immer verstehen. Aber ich bringe manchmal wenig Verständnis für das Anliegen anderer auf. Ich will, dass Menschen mich so akzeptieren, wie ich eben bin. Und ich stelle fest, dass ich manchmal andere Menschen, die ganz anders sind wie ich, nicht akzeptieren kann. Ich will, dass andere großzügig mir gegenüber sind, dabei bin ich selbst manchmal sehr kleinlich anderen Menschen gegenüber. Ich will, dass man mit mir barmherzig umgeht, wenn ich versagt habe, und doch bin ich manchmal unbarmherzig anderen gegenüber, Frau oder Kindern oder Mitarbeitern. Und darum, du weißt erst, wie schlecht du bist, wenn du einmal versucht hast, wirklich gut zu sein. Ein Mensch, der nicht glaubt, dass er auch schlecht ist, hat noch nie versucht, wirklich gut zu sein. Und darum haben wir im deutschen Sprachgebrauch das Wort Jesu umgedreht. Wir sagen, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch nicht dem anderen zu. Hier geht es nur um das Nicht-Tun. Jesus hat es umgekehrt gesagt. Was ihr wollt, dass die anderen euch tun, das sollt ihr auch ihnen tun. Und wenn ich dieses Gebot Jesu ernst nehme, stelle ich mindestens ein paar Dinge fest. Nämlich, ich tue es nicht, ich kann es gar nicht immer tun und ich will es gar nicht immer tun. Und ich stelle jetzt fest, jetzt weiß ich, was es bedeutet, ein Sünder zu sein. Das ist Sünde. Nicht so zu sein wie Jesus. Weil ursprünglich waren wir so geschaffen. Einmal hat Jesus ein Wort gesagt, das heute großes Ärgernis verursacht. Verständlicherweise, ich will es euch dann erklären. Im Lukas Kapitel 11, Vers 13 hat Jesus gesagt, ihr, die ihr böse seid, wisst doch euren Kindern Gutes zu tun. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber das kann doch nicht sein, ich bin doch nicht böse. Ich gebe natürlich zu, dass ich manchmal böse bin, aber ich bin doch nicht von Grund auf böse, das kann doch nicht stimmen. Das werden heute die meisten Menschen sagen, ist auch vollkommen verständlich, weil in unserer, das war übrigens nicht immer so, aber in der heutigen Psychologie, Pädagogik und Philosophie lernst du überall, der Mensch ist von Grund auf gut, aber er hat die Kapazität, Böses zu tun. Und bedingt durch sein Umfeld, Persönlichkeit und so weiter, tut er mehr oder weniger Böses. Und wenn es uns nur gelingen würde, das Umfeld zu verbessern, dann würde der Mensch gut sein. Nun, ich muss euch etwas sagen, das entspricht nicht meiner Erfahrung des Lebens. Und eins will ich euch im Vorhinein mitgeben, wird diese Woche uns immer wieder begleiten. Wahrheit muss immer mit der Realität übereinstimmen. Wenn es nicht mit der Realität übereinstimmt, dann ist es nicht die Wahrheit. Und zum Beispiel, ich habe 3 Kinder. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass meine Kinder relativ behütet, geliebt, relativ frei aufgewachsen sind. Wir wohnen am Land, es ist auch die Umgebung noch sehr angenehm, muss ich sagen, wo wir sind. Aber wisst ihr, was interessant ist? Wir haben unseren Kindern nie gelernt, wie man lügt. Die haben alle gelogen. Wir haben unseren Kindern nie gelernt, wie man selbstsüchtig ist. Die waren alle selbstsüchtig. Unsere 2 Mädchen, da war eine Puppe, die waren 3 Jahre alt und jeder wollte die Puppe. Die bringen sich fast gegenseitig um. Und wenn sie es haben, schmeißen sie es sowieso weg. Kinder sind nicht unschuldig. Das entspricht nicht der Realität, die ich im Leben sehe. Kinder haben eine Veranlagung, egoistisch böse zu sein, zu stehlen und zu lügen. Meine kleine Tochter, die Lisa, ich glaube, da war sie 5 oder was, sind wir mal einkaufen gegangen in den Baumarkt und dann waren wir wieder draußen und hat sie da drunter, hat sie gesagt, schau, hat die eine Seifenblase. Und ich sage, wo hast du die her? Ja, oder von da drinnen. Sie hat es aber versteckt. Sie wusste schon, ganz okay ist es nicht. Aber sie hat es getan. Ich sage, ich muss zurückgeben. Sie sind mir reingegangen. Sie hat natürlich geweint, die Verkäuferin dann auch, aber dann hat sie es ihr gegeben. Und wisst ihr, was interessant ist? Ja, der Herr Jesus hat gesagt, ihr, die ihr böse seid, ihr wisst aber, wie man Gutes tut. Das entspricht der Realität, die ich sehe. Wir lesen im Alten und im Neuen Testament, im Genesis 1. Mose 8 zum Beispiel, lesen wir, Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. In Jeremia 17, Vers 9 lesen wir: Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar. Wer kennt sich damit aus? Und in Markus Kapitel 7, Vers 21, schlag gerne mal auf, Markus 7, 21, sagt Jesus: Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord und so weiter. Auch als böse Menschen können wir natürlich Gutes tun, das wissen wir. Ein Mensch, der absolut nicht christlich ist, kann viel Gutes tun. Absolut, sieht man jeden Tag. Aber im 1. Samuel 16, Vers 7 steht: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und wisst ihr, jemand hat es mal so formuliert und ich kann ihm nur zustimmen. Das war 1. Samuel 16, 7. Einer hat es mal so gesagt, er hat gesagt: Manchmal ekelt mir vor mir. Er hat gesagt, von der ersten Minute, wenn ich in der Früh aufstehe aus dem Bett, bis zur letzten Minute, bis ich mich wieder hinlege in mein Bett, denke ich nur an eine Sache, an mich selbst. Manchmal ekelt mir vor mir. Ich weiß, was er meint. Seht ihr, Sünde hat einiges bewirkt in unserem Leben. Erstens, Sünde hat den Menschen eben böse gemacht. Er hat die Veranlagung zum Bösen, sagt die Bibel. Das Zweite, was es getan hat: Sünde hat dem Menschen die geistliche Antenne zu Gott genommen. Der Mensch fragt nicht automatisch nach Gott. Und darum ist Jesus gekommen. Jetzt kommt die Frage: Wie erlöst Jesus nun Menschen von der Sünde? Das ist die Frage. Und er erlöst uns, indem er das auf sich genommen hat, was wir eigentlich verdienen. Wie viele von euch habt das vor 2 Wochen den Film gesehen, haben den Film gesehen, Der letzte Kaiser? Niemand gesehen von euch? Kennt ihr den? Der letzte Kaiser, das ist die Geschichte vom letzten Kaiser von China. Ist ein hochinteressanter Film, auch historisch. Aber was mir da gefallen hat: Der letzte Kaiser, er wurde zum Kaiser gekrönt, als er, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt war. Und der Kaiser wurde als eine Gottheit angesehen. Er wohnte in der verbotenen Stadt, er war von 1000 Eunuchen umgeben, die sich Tag und Nacht nur um ihn kümmerten, ihn bemutterten und ihm alles taten. Er hatte auch einen Bruder, aber der lebte draußen als normaler Mensch. Und einmal kam sein Bruder rein, da war vielleicht dieser Kaiser in diesem Film so 8 Jahre alt. Und dann fragte der Bruder den Kaiser: Wie ist es, wenn du mal böse und schlimm bist, wenn du etwas tust, das du nicht tun sollst, wirst du dann bestraft? Dann hat der Kaiser gesagt: Ja, wenn ich schlimm bin, dann wird einer meiner Eunuchen verprügelt. Wenn ich etwas Schlechtes tue, dann wird mein Diener bestraft. Und wisst ihr, was das Fantastische ist beim Evangelium? Jesus Christus hat diesen Brauch umgekehrt. Wenn der Diener böse ist, wird der Meister verprügelt. Wenn wir Böses tun, wird der Meister dafür bestraft. Und die Strafe hat er auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Das ist im Prinzip die Vergebungsgeschichte. Nun, wie können wir teilhaben an diesem Leben? Wie können wir Sündenvergebung und ein Leben aus Jesus haben? Und die Antwort ist ganz einfach: Wir müssen dieses Geschenk der Erlösung annehmen. Wir müssen umkehren. Die Bibel verwendet ein Wort dafür, wiederum, das ist ein sehr ein Wort, das nicht hilfreich ist im heutigen Sprachgebrauch. Die Bibel verwendet es, tut Buße. Immer, wer verwendet das Wort heute schon? Tut Buße, das ist das griechische Wort Metanoia. Ändert euer Denken, habt sicher schon gehört. Und Buße tun heißt ganz einfach, ich kehre um. Das heißt, ich bin bis jetzt ohne Gott in meinem Leben unterwegs gewesen, aber jetzt kehre ich um und ab jetzt will ich mit Gott mein Leben leben. Das heißt, jetzt sind wir ja hier in Oberhof. Wenn ich den Zug jetzt nehmen würde, meine Frau erwartet mich in Salzburg. Ich steige in den Bahnhof, hier im Zug ein und ich fahre dann Richtung Köln. Und dann der Schaffner kommt dann, prüft mein Ticket und sagt, ja, Sie sind in der falschen Richtung unterwegs. Dann bedanke ich mich für seine Aufmerksammachen. Ich steige beim nächsten Bahnhof aus. Ich ändere die Richtung und dann fahre ich in die richtige Richtung. Das heißt es, Buße zu tun. Die ersten Worte von Johannes des Täufers, die ersten Worte Jesu, die ersten Worte Petrus zu Pfingsten waren, tut Buße, kehrt um. Nun, wenn ein Mensch Buße tut, wenn ein Mensch umkehrt, sich Gott zuwendet, dann geschieht etwas, nämlich, dann geschieht das Wunder der Wiedergeburt. Buße tun ist deine Angelegenheit. Wiedergeboren zu werden ist Gottes Angelegenheit. Das tust nicht du, das tut Gott. Und die Wiedergeburt ist das Allerschönste, was einem Menschen in diesem Leben passieren kann. Oder für andere ist es das größte Ärgernis. Das, was ich jetzt sage, die Rede der Wiedergeburt, treibt Menschen entweder in die liebenden Arme Gottes oder es treibt sie zur Weißglut. Eins von beiden. Schlag bitte auf in der Bibel, Johannes Kapitel 3. Weil das ist es, wie ein Leben als Christ beginnt. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, ja, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das heißt, das, was menschlich geboren ist, ist menschlich. Das, was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nun, Nikodemus, der Mann, der da zu Jesus kam, war im Vergleich zu anderen Menschen ein aufrichtiger, ehrlicher und religiöser Mensch. Er war kein Heuchler, er nahm es mit der Religion ernst. Aber dieses Wort Jesu hat den Nikodemus vollkommen aus der Fassung gebracht. Das sieht man an seiner Antwort. Kann ich zurückschlucken in den Leib meiner Mutter? Natürlich kann das keiner. Diese Antwort war entweder frech oder dumm. Aber er war sprachlos. Er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Stellt euch mal Folgendes vor. Angenommen, Jesus hätte Folgendes zu Nikodemus gesagt. Er hätte gesagt, Nikodemus, du betest zweimal am Tag. Das ist auch gut so, Nikodemus. Aber weißt du was? Es wäre besser, wenn du viermal am Tag betest. Reiß dich zusammen. Nikodemus würde sagen, ja, hat er schon recht. Jesus hätte gesagt, Nikodemus, du liest in der Bibel eine halbe Stunde pro Tag, das ist auch gut so, aber es ist ein bisschen zu wenig. Es wäre schon gut, eine Stunde drinnen zu lesen. Du fastest einmal im Monat, aber du es pro Woche. Das solltest du eigentlich schon tun als religiöser Mensch. Du gibst zwar den Zehnten von deinem Einkommen, aber gib doppelt so viel. Hätte Jesus so geredet, wäre Nikodemus als aufrichtiger, religiöser Mensch fröhlich nach Hause gegangen und hätte gesagt, dieser Jesus hat mich durchschaut. Ich tue zu wenig für Gott, eindeutig. Ich werde mich zusammenreißen, ich werde mehr tun. Aber als Jesus zu diesen frommen Menschen sagte, du musst von Neuem geboren werden, das hat ihn völlig aus der Fassung gebracht. Und liebe Freunde, so ist es geblieben bis heute. Für den natürlichen oder religiösen Menschen gibt es nichts, was so anstößig ist wie die Wiedergeburt. Aber persönlich, ich finde es überhaupt nicht schwer, mit Menschen über Religion zu reden. Ich gehe oft mit meiner Frau, wir gehen oft in eine Bar, verschiedene Bars bei uns, da treffen wir all die Freunde von früher und die Leute, die glauben nicht an Gott, die meisten nicht, wenn du mit ihnen redest. Aber weißt du was, irgendwie so Kirche waren sie ja doch mal. Wenn ich denen sage, weißt du was, es wäre schon gut mal, lies doch mal in der Bibel. Wisst ihr, was die meisten sagen? Ja, schaden würde es mir tatsächlich nicht, hast schon recht. Es wäre nicht schlecht, geh doch ab und zu mal in die Kirche. Auch wenn es nur 5-mal pro Jahr ist. Die meisten sagen, ja Hans-Peter, na eigentlich, du hast ei recht, stimmt. Oder ich sage ihnen, besinn dich auf christliche Werte in deiner Kindererziehung, in deiner Ehe und so weiter. Und gib ein bisschen mehr Geld für Kinder in Not. Sagen die meisten, Hans-Peter, eigentlich hast recht, ich werde mich zusammenreißen. Ein solches Gespräch verstehen die meisten Menschen und werden dir sogar recht geben. Aber wenn ich denen sage, du musst von Neuem geboren werden, schauen sie mich genauso an wie der Nikodemus vor 2000 Jahren in Jesus. Es irritiert sie und es verärgert sie. Sie sagen ja, genügt es nicht, dass ich in die Kirche gehe und ein guter Mensch bin? Aber das Wort Jesu steht. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er nicht in das Reich Gottes gehen. Es steht nicht hier, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann ist es schwierig, ins Reich Gottes zu gehen. Es steht auch nicht hier, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, ist es extrem schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Er kann nicht, sagt Jesus. Solange man nur über Wiedergeburt redet, bleibt es ein Ärgernis. Aber ich darf euch etwas versichern, und die meisten von euch wissen das. Wenn du Wiedergeburt an eigenem Leben erfahren hast, dann weißt du, es ist das Köstlichste, es ist das Schönste, was du empfangen hast in deinem Leben. Das ist so, wie wenn du einer Blume den Ball zuwirfst und die wirft ihn dann zurück. Plötzlich verstehst du Gott. Es ist auch interessant, das höre ich immer wieder, Menschen, die umkehren zu Gott und wiedergeboren werden, sagen, ich habe vorher auch die Bibel gelesen, ich habe nur Spanisch verstanden, überhaupt nichts. Seit meiner Wiedergeburt, ich verstehe das. Ich kapiere es. Es ist etwas, eine Verbindung zu Gott da, die vorher nicht da war. Im Neuen Testament haben wir viele Zeugnisse. Immer im Hesekiel 36, 26 steht, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Paulus sagt im 2. Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist etwas Neues geworden. Das ist die Wiedergeburt, das ist neu geworden. 1. Petrus 1, 23 sagt Petrus, denn ihr seid wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes. Und Jakobus sagt in Jakobus 1, 18, ihr seid durch das Wort der Wahrheit geboren. Wir haben 5 Zeugen in der Bibel, die ganz klar über neue Geburt reden. Vielleicht fragst du dich, ob du wiedergeboren bist. Die Frage bekomme ich oft. Ich bekomme oft E-Mails von Menschen, die sagen, ja, irgendwie bin ich schon irgendwie religiös und so, aber nicht wiedergeboren. Und ich möchte euch vielleicht helfen. Weißt du, was ein Indikator ist, wie man feststellen kann, ob man wiedergeboren ist oder nicht? Nämlich, ein Mensch, der wiedergeboren ist, der fragt regelmäßig, die Frage kommt von innen heraus, Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Gott, was willst du heute von mir? Was ist dein Plan für mein Leben? Wenn du dich diese Frage stellst, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Geist Gottes in dir wohnt, dass du wiedergeboren bist vom Geist. Wenn du dich aber nie fragst, Gott, was willst du von mir? Wie willst du, dass ich diesen Tag lebe? Wenn du das nie fragst, dann bist du wahrscheinlich nicht wiedergeboren, weil dann fragt der Heilige Geist in dir nicht nach dieser Frage. Und seht ihr, das Schöne ist, jeder Mensch kann umkehren. Jesus sagt einfach, du hast bis jetzt ohne mich gelebt, alles was du tun musst, ist, kehre um zu mir. Und wenn du umkehrst zu mir, werde ich es machen, dass du wiedergeboren bist aus dem Geist und dann beginnt ein Leben mit dir und mit mir. Das ist Christsein. So beginnt Christsein, so wird ein Mensch Christ. Dieses Christwerden geht nicht immer schnell. Ich möchte euch da etwas vorlesen von einem gewissen Jacques Ellul. Er war Franzose, ist 1994 gestorben. Er war ein Gelehrter, also auch Soziologe. Er hat 50 Bücher geschrieben, nur 4 wurden ins Deutsche übersetzt. Und Ellul bezeichnete die Erfahrung, es war zu Hause eine große Armut und die Begegnung mit seiner Frau und die Wiedergeburt, die Bekehrung, nennt er die 3 einschneidenden Dinge seines Lebens. Und er schreibt Folgendes, ich lese euch ein paar Zeilen vor. Er beschreibt seine Bekehrung sehr wortkarg und nur auf das Wesentliche aufmerksam zu machen. Er schreibt, und dann hat es in meinem Leben ein Ereignis gegeben, das man Bekehrung nennen kann und das ich nicht erzählen will. Ich möchte nur 2 davon berichten. Das erste, es war so brutal wie die brutalste Bekehrung, von der man hätte reden können. Das zweite, ich habe es darauf angelegt, außer mir vor Bestürzung vor dem Herrn wegzulaufen, der sich mir offenbart hat. Es war keine positive Bekehrung. Er schreibt dann, seine Mutter war eine praktizierende Christin. Und er berichtet, meine Mutter lebte einen sehr engagierten und tiefgehenden Glauben. Sie hat mich niemals ein Gebet gelehrt. Sie hat mich nie beeinflusst. Sie hat das nämlich ihrem Mann versprochen. Als ich sie am Abend niederknien sah, fragte ich sie einfach, was machst du da? Und sie antwortete, ich bete. Das war alles. Ihr Beten hat viel bewirkt. Die Mutter belehrte ihren Sohn nicht. Er schrieb, sie hatte es meinem Vater versprochen und hatte die Aufrichtigkeit besessen, nichts in diesem Sinne zu tun. Und Ellul berichtet weiter, als ich mit 18 oder 19 Jahren nach viel Lesen in der Bibel, die mich leidenschaftlich bewegte, auch an Jesus Christus glaubte, suchte ich meine Mutter in der Küche auf und sagte ihr, auch ich glaube an Jesus Christus, ich habe mich bekehrt. Ohne sich überhaupt umzudrehen, gab sie die verblüffende Antwort, das verwundert mich nicht. Seit du geboren wurdest, bete ich alle Abende, dass du dich bekehrst. Und er schreibt dann auch noch, die Bekehrung, ich war dadurch derartig betroffen, dass ich vollkommen bestürzt aus dem Zimmer eilte und mit dem Fahrrad, das ich gerade im Hof befand, dutzende Kilometer gefahren bin. Danach habe ich mir gesagt, das war die Gegenwart Gottes. Es gab dafür kein Wort, kein Bild, nichts. Es war aber die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Und er schreibt dann noch weiter, ich habe erkannt, dass Gott gesprochen hat. Aber ich hatte keine Lust, dass er die Hand auf mich legte. Ich bin geflohen. Und diese Auseinandersetzung hat 10 Jahre gedauert. Und die Flucht vor Gott, das ist der letzte Satz, den ich lese, sagt er so, warum ist er vor Gott geflohen? Und er sagt, machen wir es kurz. Ich wollte der Herr meines Lebens bleiben. Und ich hatte den Eindruck, dass ich im Nachgeben auf den Druck Gottes nicht mehr der eigenständige Herr wäre. Wisst ihr, warum viele Menschen heute Gott nicht nachgeben? Machen wir es kurz. Ich will der Herr meines Lebens bleiben. Das ist klar ausgedrückt. Dieses Wochenende war ich in der Pfalz. Kam eine Frau zu mir nach einem Vortrag und hat gesagt, sie hat sich bedankt, hat gesagt, das war der erste christliche Vortrag, den sie verstanden hat. Und ihr zweiter Satz war, aber ich sagte gleich, ich bin nicht Christ. Dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Dann habe ich gesagt, willst du einer werden? Und dann hat sie Dutzende Entschuldigungen gehabt, warum nicht, aber es war nicht sehr, das war nicht das Eigentliche. Und dann wurde sie ehrlich zum Schluss, hat sie gesagt, weißt du, warum ich nicht Christ werden will? Weil wenn ich Christ werde, dann kann ich nicht mehr schlecht über die anderen reden und das tue ich so gerne. Das hat mir gefallen, die war wenigstens ehrlich. Was sie gesagt hat, ich weiß, wenn ich Christ werde, dann wird sich allerhand ändern und ich will es nicht. Ich will der Herr meines Lebens bleiben. Seht ihr, das Einzige, was einen Menschen abhält, zu Jesus zu kommen, umzukehren, um dann von ihm das Geschenk der Wiedergeburt zu empfangen, das ist unser Stolz. Das ist das Einzige, was uns abhält. Wir wollen Herr unseres Lebens bleiben. Aber solange wir das sind, leben wir nicht mit Gott. Und diese Woche wollen wir ja vom Christsein reden. Wir wollen ja darüber reden, wie funktioniert ein Leben mit Gott, nicht ohne Gott. Das wäre auch ein Thema. Aber wie funktioniert es mit Gott? Und das ist die Voraussetzung, nämlich die Umkehr und die Wiedergeburt. Jetzt gehen wir Kaffee trinken.